Big Show 513, das, der letzte Teil wirklich live aus Halle in Westfalen. Und bei mir sitzt jetzt, darf man sagen, der Hausherr?
Nein.
Nein, darf man nicht sagen. Aber Jan De Witt hat seine Breakpoint Base in. Übrigens, Breakpoint Base ist schwierig, oder? Dieses BPB, ich stolpe immer drüber und sage gerne dann Pace am Ende hinten raus. Aber das ist mein Fehler. Wir müssen, Herr De Witt, wir müssen natürlich, eine Fußballfrage muss vorneweg gestartet sein. Was hat denn Werder Bremen aus dem traurigen Schicksal des großen Konkurrenten Hamburger SV aus Ihrer Sicht gelernt, die sich so mühen, wieder in die erste Liga zurückzukommen? Wie ist die Anspruchshaltung, dadurch, dass der HSV es eben nicht geschafft hat, jetzt so lang, in Bremen vielleicht ein bisschen vernünftiger?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also von den Hamburgern irgendwas zu lernen, fällt mir, glaube ich, grundsätzlich sehr schwer. Und irgendwas nur anders machen, als andere das tun, halte ich grundsätzlich auch für Unsinn. Also das ist eher so eine Frage, mit der ich mich weniger beschäftigen möchte. Und ich denke, die Menschen bei Werder beschäftigen sich auch eher mit der Situation und den Problemen, die wir selber haben. Die sind fordernd genug und die werden versuchen, Lösungen zu finden, die auf Bremen und auf Werder bezogen passend sein können, um eine möglichst gute Chance zu haben, direkt wieder in die erste Liga zu gehen, weil das muss das Ziel sein. Aber man muss auch Realist genug sein, zu erkennen, dass das kein Selbstgänger ist. Und dafür braucht es keinen HSV, sondern wir müssen nur auf uns selber schauen, was wir alles für Probleme zu lösen haben. Und das wird die anspruchsvolle Aufgabe. Und dann habe ich Hoffnung, dass uns das trotzdem gelingt, die Rückkehr schon in der ersten Saison zu schaffen. Aber ganz sicher kein Selbstgänger, sondern eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Wir haben ja in dem Jahr gesehen, Kiel hat sich schon sehr, sehr sicher gewähnt in der ersten Liga, da wie sie 1-0 in Karlsruhe geführt haben, wo man auch gedacht, okay, Haken dran, und dann doch nur Relegation geworden, die ganze Geschichte. So, ich war in Stuttgart, Sie waren auch in Stuttgart, Herr David. Ich habe dort einen jungen Schweizer gesehen, Dominik Stricker, der mir unheimlich gut gefallen hat. Also was mir gefallen hat, ist, mit welchem Wumms der Ball vom Schläger weggegangen ist. Und jetzt haben die Schweizer also jemanden, der vielleicht mal was werden könnte. Werden Sie mir gleich sagen, ob dass ich komplett falsch oder richtig liege. In Deutschland war das immer Rudi Mollecker. Und wie der Zufall so spielt, ist der Rudi jetzt bei Ihnen. Wie geht's dem Rudi? Was macht der Rudi? Hat, glaube ich, hier sehr, ich habe nur gehört von Michael Kolmer, dass er sehr, sehr gut gespielt hat gegen Basilashvili in der Quali. Was ist der Status bei Rudi Mollecker?
Ja, der hat sich hier sehr ordentlich präsentiert, das Match. Das war okay. War ganz ordentliche Qualität, was er da gezeigt hat, war letzte Woche in Stuttgart auch schon so. Auch da war die Auslosung jetzt nicht so ganz leicht mit Marin Cilic. Auch da fand ich, war er der bessere Spieler in vielen Bereichen des Spiels. Hat mir gut gefallen, auch was er gemacht hat da. Marin schlägt extrem gut auf momentan, ist ein sehr guter Rasenspieler, müssen wir nicht drüber reden. Und das hat da leider auch nicht ganz gereicht zum Gewinn. Ich würde es so beschreiben, Rudi ist auf dem Weg, wieder regelmäßig Wettkampf fähig zu werden, wettbewerbsfähig zu werden, und wir arbeiten jetzt seit 10 Monaten, da haben wir ein paar Schritte schon gemacht. Gibt etliches, was mir ganz gut gefällt, aber wir haben auch noch eine Menge vor uns, da kommen noch einen ganzen Haufen Schritte, dass dann hoffentlich die Leute bald wieder sagen, der Rudi ist die Zukunft im deutschen Tennis. Die Möglichkeit gibt es weiter. Ich glaube, dass das eine realistische Chance ist, das zu machen. Aber das wird ähnlich wie beim Fußball auch kein Selbstgänger, sondern wir müssen einfach gute Arbeit abliefern. Und das über viele, viele Wochen und Monate. Und dann werden wir hoffentlich spätestens nächstes Jahr den Rudi sehen, den wir uns alle vorstellen, der eben regelmäßig dann auch so gute Leistungen abliefert. Und dann wird er auch regelmäßig gewinnen. Wird er auch solche Matches gewinnen gegen richtig gute Spieler. Ich meine jetzt Cilic und Basilashvili in der jeweils aktuellen Form. Ist nicht so ganz leicht, gegen die zu gewinnen, selbst wenn ich richtig fit bin und stabil gut spiele. Das waren erste Schritte. Jetzt gehen wir wieder in den Trainingsblock. Wir arbeiten wieder 2 Wochen richtig hart, bevor wir dann den nächsten Versuch unternehmen.
Wie schwierig ist es für einen Spieler wie Rudi, wo er gerade in der Weltrangliste ist, also jetzt nicht nur für Rudi speziell, aber in dieser Weltranglistenregion Spielmöglichkeiten zu bekommen? Gibt es genug Challenger oder ist man wirklich auf Wildcards angewiesen? Wie ist da im Moment die Lage?
Es gibt nicht genug Challenger für diese Spieler. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, wie das die Jahre vor Corona war, weil ich war lange nicht auf diesen Challengern. Gefühlt würde ich sagen, es gab vor 2-3 Jahren mehr Challenger, als das jetzt der Fall ist, zumindest im Sommer, wo wir jetzt momentan ja in der Saison sind. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir ein paar mehr Spielmöglichkeiten für diese Spieler, die zwischen 150 und 300, 350 stehen, die alles richtig gute Spieler sind, die alles Top-Profis sind, deren Ranking es aber leider nicht möglich macht, regelmäßig auf dem Tour-Level zu spielen. Bei Rudi ist es so, dass der DTB uns Gott sei Dank sehr gut unter die Arme greift, was die Wildcards angeht. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass sowohl Edwin Weindorfer als auch Ralf Weber von der privaten Seite uns auch geholfen haben und er einfach die Gelegenheit bekommen hat zu spielen. Da sind wir wirklich sehr dankbar für, genauso wie beim DTB auch. Der wird ihm auch Wildcards in den nächsten Wochen bei Turnieren geben, zum Beispiel aber auch für die Challenger. Rudi steht nur noch 300 und wir sind auch beim Challenger normalerweise erstmal nicht drin und ich würde schon sehr gerne auf diesem Level zumindest bleiben, weil das hat er jetzt schon, um da auch wirklich regelmäßig Matches zu gewinnen. Aber man muss zum Spielen kommen. Wenn man nicht zum Spielen kommt, ist das schwierig, egal wie gut man ist.
Ja, und damit wieder zurück zu Dominik Stricker. Dem hat er etwa eine Wildcard für das Hauptfeld auch gegeben. Sie haben ein bisschen zweifeln geschaut, dass ich zu dieser Eloge angesetzt habe auf Stricker. Wie gefällt er Ihnen denn, der junge Mann?
Oh, der gefällt mir auch gut, aber der ist jetzt gerade mal 18 und hat seine ersten 3 Turniere jetzt, glaube ich, auf dem Tour-Level gespielt. Ja, bleiben wir mal alle schön auf dem Teppich. Mir taucht der Junge auch. Der hat richtig geile, schnelle Schläge. Der zieht richtig mutig drauf. Der spielt entspannt sein Tennis. Der wirkt auch neben dem Platz so, als wenn er so ganz bei sich ist. Also mir gefällt das alles ganz gut, aber lassen wir ihn mal eine komplette Saison spielen, lassen wir ihn sich mal entwickeln. Der ist beim Sven und bei den Jungs in der Schweiz ist er sicherlich gut aufgestellt und gut aufgehoben. Lassen wir die mal ihre Arbeit machen. Und die Schweizer sollen sich freuen, dass sie jemanden haben, der ein großes Potenzial hat, sicherlich. Aber wir tun all diesen jungen Leuten keinen großen Gefallen, wenn wir sie zu früh hypen und weiß der Geier, was da rein interpretieren. Einfach spielen lassen, dann wird er uns schon zeigen, wie gut er ist.
Wir beide haben ja nach den Australian Open gesprochen und da ist es auch um Ihren Ex-Schützling Nicolas Basilashvili gegangen. Der gewinnt dann in München. Sie haben ja damals gesagt, dass Sie können sich gut vorstellen, dass er ohne Coach durch die Welt zieht. Er gewinnt in München. Ich spreche ihn darauf an und sage ihm, ja, your former coach told me, dass Sie sich vorstellen, ist jetzt jemand mit Ihnen dabei? Und da sagt der Nicolas nicht. Und ich glaube, der Gerald Kleffmann von der SZ hat da nachgelegt oder hat das vielleicht sogar selbst gesagt, der Nico, dass er sich gut durchaus vorstellen kann, wieder mit Ihnen zu arbeiten, hat er da in München nach seinem Sieg gesagt. Habt ihr jetzt Kontakt? Also ihr habt gegeneinander gespielt, dummerweise, in der ersten Runde in der Quali. Aber ruft er noch manchmal an und fragt, Jan, wie hätte ich den und den spielen sollen, Gegner?
Nein, das tut er nicht. Also wir telefonieren schon öfter und unterhalten uns über alles Mögliche, aber wie er gegen den oder den hätte spielen sollen, das fragt er mich nicht. Das ist jetzt sein Problem, das muss er auch lösen. Aber es gibt viele andere Sachen, über die wir uns regelmäßig
aber ihr arbeitet nicht zusammen.
Unterhalten. Wir arbeiten nicht zusammen und er muss erstmal einige Probleme oder einige Bereiche für sich selber sortieren. Ja, ein paar Sachen hat er schon gemacht, ein paar Sachen gefallen mir, ein paar bin ich noch nicht so von überzeugt, aber muss ich ja auch nicht sein, weil es ja nicht mehr meine Aufgabe ist. Und wenn er einen Rat oder eine Meinung haben will, dann kann er mich gerne anrufen, das macht er auch. Wir treffen uns regelmäßig, wir haben auch vor dem Match gegeneinander
geflaxt.
Ja, auf jeden Fall. Sein Mensch, der bei ihm ist, ist der Milos, mit dem ich 15 Jahre jetzt arbeite. Inzwischen, der ist ja bei ihm geblieben, der Physio. Der fährt mit meinem Auto hier durch die Gegend. Da habe ich gesagt, komm, du musst jetzt erstmal hier dein Auto wieder abgeben, bis ihr uns gewinnen lasst. Hat er dann leider nicht gemacht. Das Auto hat er immer noch. Also der Umgang ist da sehr entspannt. Und ich glaube, dass man da auch trennen muss zwischen, dass es dann eine berufliche Ebene gibt, wo man vielleicht manchmal etwas verändern muss oder das für eine Seite zumindest zwangsläufig ist oder sinnvoll erscheint und eine private, persönliche Ebene gibt, wo eine Beziehungsebene gibt, wo man trotzdem sehr gut miteinander umgehen kann und die eben nicht zwangsläufig an diese Berufsebene gebunden ist. Und ich hoffe, dass mir das im Laufe meiner inzwischen doch etwas längeren Coach-Karriere ganz gut gelungen ist, dass viele meiner Ex-Spieler das ähnlich sehen und entsprechend der Umgang ist. Also ich habe mir gestern die beiden...
Schill Simon.
Ja, genau, die beiden habe ich mir natürlich gestern angeguckt. Ja. War total interessant für mich auch, das zu sehen. Bin da ganz neutral, wenn die Jungs gegeneinander spielen. Kann das auch genießen, wenn die dann so spielen. Sehe ganz viele Sachen. Und nachher ist der Umgang eben wieder genauso, wie er dann vorher auch war. Und so sollte das grundsätzlich auch sein, finde ich.
Jetzt haben wir auf der Tennistour eine sehr, sehr kurze Rasensaison eigentlich. Wir haben also 3 Wochen mit Vorbereitungsturnieren und dann für die wenigsten 2 Wochen Wimbledon. Aus Trainersicht, wenn man einen Spieler hat, dessen naturell, wir haben gerade Andrei Rublev zugeschaut, der ist sicherlich nicht für Rasen geboren. Wie viel Sinn macht es aus Trainersicht für Spieler, die jetzt kein Federer sind, überhaupt in die Rasenvorbereitung zu investieren, sozusagen? Also dass man irgendwie, was weiß ich, dass man Aufschlag-Wolle-Varianten übt oder dass man seinen Spieler ein bisschen drauf einstellt. Auch wenn ich immer wieder höre, dass der Rasen jetzt nicht vergleichbar ist mit dem Rasen zu Zeiten von Goran Ivanišević.
Das ist sicherlich korrekt. Also sowohl der Rasen als auch, ich denke, auch die Bälle sind nicht ganz so, wie es damals war. Das ist schon ein bisschen anderes Spiel, dadurch, dass die Mischung ein bisschen anders ist. Da wird ein bisschen anders gemäht, der Rasen auch. Man hat schon etwas mehr Möglichkeiten zu retournieren und den Ball im Spiel zu haben. Aber es gibt grundsätzlich zwei Ansätze, die man da haben kann. Und ich weiß nicht, welches davon der richtige ist. Und wahrscheinlich gibt es auch gar keinen richtigen oder falschen Ansatz, sondern es gibt nur einen, der dann für den einzelnen Mensch passt oder nicht passt. Es gibt die Theorie, dass man, je schlechter man auf einem Bodenbelag natürlich passt von der Spielweise, umso mehr Zeit braucht man, um das anzupassen. Das hat irgendwie was so. Wenn man lange Schwünge hat, weit hinten stehende Return-Positionen hat, gar nicht gerne ans Netz geht, dann ist das erstmal schon einsichtig, dass es etwas länger dauern wird, diesen Spieler anzupassen an diese ganz veränderten Rahmenbedingungen. Dass es dann Sinn ergibt, in Stuttgart anzufangen, wenn man in Paris nicht mehr drin ist, früh hinzugehen, früh anzufangen zu trainieren, viel Zeit auf dem Rasen zu verbringen und eben dann auch viel gezielt in diese Richtung zu trainieren. Und der zweite Ansatz ist der genau entgegengesetzte, dass man sagt, man verbringt da so wenig Zeit wie möglich, weil je länger man auf Rasen trainiert, umso größer natürlich auch die Frustrationstoleranz sein muss. Also so ein Rublev, um jetzt bei André bei dem Beispiel zu bleiben, der ist es so gewohnt, den Ball immer präzise im Schläger zu haben, weil er dieses Talent hat, den Ball so genau und so glatt zu treffen, dass es für den sehr schwer zu akzeptieren ist, dass das auf Rasen einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich auch Verständnis dafür, wenn so ein Spieler dann 3 Wochen auf Rasen verbracht hat, bevor er in Wimbledon dann anfing zu spielen, wo es wirklich zählt, dass er schon so viel Frustration aufgehäuft hat, dass er sich gar nicht mehr gut fühlt. Das sind dann auch die Leute, die eher zwischendurch mal auf den Hartplatz nochmal gehen und sagen, ich lasse mich mal eine Stunde auf dem Hartplatz Bälle schlagen, weil ich will das Gefühl haben, ich treffe den Ball genauso gut wie vorher. Und wenn ich ihn nicht treffe, liegt es nicht daran, dass meine Rückhand auf einmal total scheiße ist, sondern der verspringt eben jedes dritte Mal und dann muss ich damit leben, dass ich mich so gut vorbereitet habe, wie es geht und ich treffe die Kugel trotzdem nicht. So, und welche dieser zwei Theorien am erfolgsversprechendsten ist, das muss jeder Spieler und jeder Trainer von jedem Spieler für sich und für die Situation beantworten. Ich habe vielleicht eine Präferenz, was ich eher tun würde. Wir waren einen Tag vor dem ersten möglichen Trainingstag schon in Stuttgart. Wir waren vorher hier, haben hier probiert. Hier waren die Plätze noch nicht so weit. Verständlicherweise wollten die uns dann auch nicht drauflassen, weil es war kalt und nass. Kann man kaum glauben, wenn man jetzt hier so ist. Aber es war auch in Halle nicht immer so toll, wie es jetzt ist, sondern wir haben 10 Tage jetzt richtig schönes Wetter. Deswegen sind die Plätze auch so gut, unter anderem. Klar, natürlich auch was mit den Jungs hier zu tun, wie sie die pflegen. Wir haben versucht, so früh da zu sein, wie es geht und so viel zu trainieren, wie es geht. Das war unser Ansatz, aber ich hätte jetzt keinen Anspruch zu sagen, dass die anderen das auch so tun müssen.
Okay. Jemand, der hier eingestiegen ist, der in Paris zurückgezogen hat, diese Frage muss ich schon noch stellen. Ich habe mir bei dem Halbfinale Nadal gegen Djokovic gedacht, okay, irgendwie glaube ich, dass Djokovic ein bisschen müde sein wird, vielleicht auch im Kopf, und dass es tatsächlich eine Chance gäbe, dass Roger Federer in Wimbledon vielleicht sogar gewinnt. War ich da jugendlich naiv? Oder was haben Sie gesehen, was meine kleine These war? Mir hat Federer schon gut gefallen. Gegen Köpfer gewinnt er in Höchstform wahrscheinlich in 3 Sätzen, aber ansonsten schlecht fand ich es nicht.
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich sehe das nicht, dass er gewinnt in Wimbledon.
Okay. Also, sehen wir alle nur Djokovic und dann lange nichts? Oder?
Auf Rasen sehen wir jetzt erstmal Djokovic und dann lange nichts. Ja, das fürchte ich, wird so sein. Und ich glaube, dass von den Jungen, die sich jetzt gut entwickelt haben und die viel näher dran sind, keiner so dieses natürliche Rasenspiel hat, dass den jemand schlagen kann. Sehe ich nicht. Am ehesten wahrscheinlich Federer oder Nadal, einer von den beiden anderen großen Alten. Trotzdem schwierige Frage, weil Roger hat uns alle öfter schon Lügen gestraft und man kann es sich ausschließen, weil es ist Roger, aber ich sehe ihn schon in der Gesamtverfassung auch körperlich momentan von dem Niveau, was ein Djokovic spielt, noch auch auf dem Rasen da sehe ich schon noch ein bisschen was dazwischen. Also momentan muss ich schon sehr viel Fantasie aufbringen, mir vorzustellen, wer überhaupt den Djokovic auf Rasen schlägt. Schauen wir mal, vielleicht ist er müde, vielleicht hat er keine gute Vorbereitung, vielleicht passiert irgendwas, vielleicht hat einer einen unglaublichen Tag, es kann immer was passieren im Profisport. Aber es müssen alle an Djokovic vorbei, die irgendwas Großes gewinnen wollen.
Ich habe Matteo Berrettini mal in die Verlosung geworfen und dann hat aber Michael Kohlmann mir vor zwei Tagen gesagt, nee, das über Best of Five, das ist halt das Problem, das Best of Five ist das Problem, oder? Zwei Sätze trauen wir auch Cilic zu vielleicht.
Naja, Cilic und Berrettini sind schon zwei, die sehr, sehr gefährlich und unangenehm auf dem Boden spielen können, weil sie so extrem gut aufschlagen und Berrettini mit seiner ganz flachen Flugkurve, mit dem, dass es nicht ganz so leicht ist, in seine Rückhand reinzukommen und da so ein paar Schwächen zu zeigen. Also das sind schon Spieler, die man auf dem Zettel haben muss. Aber an Djokovic über drei Gewinnsätze schlagen, in dem Rahmen, wo er sich extrem wohlfühlt, wir werden sehen, aber momentan meine Fantasie ist eher so, ich bin nicht langweilig, glaube ich. Also.
So, die abschließende Frage, wenn man sich dieses Halbfinale angeschaut hat, Sie haben schon so viel Tennis gesehen, ich habe auch viel Tennis gesehen, aber wahrscheinlich ein Zehntel von dem, das Sie gesehen haben. Aber sitzt man da als erfahrener Trainer dennoch vor dem Fernseher und denkt sich, Wahnsinn, die Qualität, die da war im dritten Satz bei Djokovic gegen Nadal, wie schauen Sie so ein Match an?
Voller Begeisterung. Ja. Das war ganz großer Sport. Wirklich totale Begeisterung vor dem Fernseher und habe gedacht, wow, es geht noch besser. Also es ist nicht nur die Qualität der Schläge, die Intensität des Spiels, die körperliche Leistung, die die beiden Jungs bringen, sondern auch diese mentale Leistung immer wieder, so als Trainer sieht man es dann vielleicht ein bisschen anders noch, immer wieder neue Lösungen zu finden und nochmal wieder anzupassen. Das ist wirklich, das ist ein Schachspiel und dabei mit allerhöchster körperlicher Belastung und dabei noch die Fähigkeit, sobald der Gegner einen Schlag ohne Qualität spielt, kommt der Winner, kommt der Stopp, der tot ist, kommt der Angriff, der nicht zu verteidigen ist. Also ich war total begeistert. Das war einfach ganz großer Sport.
Und weil Sie mir es davor gesagt haben, dass Florian Kohfeldt gestern hier war und der begeistert war von der Geschwindigkeit, ich finde ja, dass das Fernsehen diesem Spiel nicht gerecht geworden ist. Weil wenn man nämlich im Stadion gesessen wäre, hätte man gesehen, mit welcher irren Geschwindigkeit die hin und her gefetzt haben, die Bälle. Und das finde ich ja scheiße, wie beim Skifahren. Man erkennt die Geschwindigkeit leider nicht im TV.
Naja, bei dem Match Nadal gegen Djokovic gibt es noch einen Faktor, den man am Fernsehen nicht sieht. Und wenn man so viel Tennis live auf dem Niveau sieht wie ich, dann hat man eine Vorstellung davon, wie das ist. Das ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern es sind auch die Handlungshöhen. Die Handlungshöhen in diesem Match sind so unterschiedlich und die Wahl der Schläge, die sie brauchen als Lösung für diese unterschiedlichen Situationen, die sind auch so unterschiedlich. Das ist so anspruchsvoll, was da passiert und das kann das Fernsehen nicht abbilden. Es macht einen Riesenunterschied, ob er den Ball hier spielt oder ob er den Ball hier spielt, ob er die Technik, die er anwenden will, ob das noch geht, ob das biomechanisch noch geht, ob das von den Kraftverhältnissen noch geht. Das macht einen Riesenunterschied und das kann das Fernsehen leider nicht so abbilden. Die Intensität, so dieses, wie die beiden sich da mit allem bekämpft haben, was sie haben, das finde ich, hat das Fernsehen gut rübergebracht. Die Geschwindigkeit zum Beispiel, wie dieser Vorhand von Nadal, wenn er richtig hinter den Ball kommt und durchschwingen kann, wie der nach dem Aufspringen auch nochmal Tempo aufnimmt, das ist schwer zu übertragen und eben auch diese Handlungshöhe, wenn die Jungs anfangen, dann mit Rotation längere Ziele anzuspielen, wo es gar nicht darum geht, dem Gegner weh zu tun, sondern nur darum zu verhindern, dass der die angefangene Offensive vernünftig weiterspielen kann. Das ist schwer abzubilden am Fernsehen.
Deswegen machen wir hier Podcast und Radio. Das war's, die Big Show 513, Sportradio 360. Danke, Jan de Witt. Wir hören uns wieder nächste Woche.